von US-Präsident Donald Trump. Und sie haben recht. Den neuesten Dreh hat Werner Schoninger in den Nachrichten.
In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her um die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könnten nur vom Kongress getroffen werden. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Währenddessen hat die israelische Armee die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Man werde die Offensive dort ausweiten, hieß es. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich meterhoch angestaut und einen See gebildet. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Der See hat das zerstörte Dorf Blatten komplett überflutet und wird immer größer. Es sei zu befürchten, dass das Wasser schon in den frühen Morgenstunden überlaufen könnte. Im schlimmsten Fall könnte sich das Wasser in eine Flutwelle verwandeln oder mit dem angehäuften Schutt eine neue Geröll- und Schlammlawine auslösen. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten im Tal liegenden Nachbarorten von Blatten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht. Die Schweizer Armee bereite sich auf einen Einsatz vor, sagte ein Militärsprecher am Abend. In der aktuellen Situation sei es aber noch nicht möglich, ins Katastrophengebiet einzurücken.
In Portugal bleibt Regierungschef Montenegro im Amt. Der konservative Politiker wurde von Staatsoberhaupt de Sousa wieder zum Ministerpräsidenten ernannt. Vor 1,5 Wochen hatte sein Bündnis Demokratische Allianz die vorgezogene Parlamentswahl klar gewonnen, die absolute Mehrheit aber erneut verpasst. Montenegro wird weiter mit einer Minderheitsregierung auskommen müssen. Es war die 3. vorgezogene Wahl seit 2022. Die jüngste war nötig geworden, weil Montenegro im März eine von ihm selbst gestellte Vertrauensfrage verloren hatte. Seitdem hat Portugal nur eine geschäftsführende Regierung mit beschränkten Befugnissen. In Frankreich wird das Rauchen an öffentlichen Orten wie Parks, Stränden, Bushaltestellen und vor Schulen verboten. Das hat die Regierung beschlossen. Gesundheitsministerin Vautrin sagte, an Orten, an denen sich Kinder aufhalten, müsse der Tabak verschwinden. Für die Außenbereiche von Gaststätten gelte das Verbot nicht, zudem nicht für E-Zigaretten. Das Rauchverbot soll nach Angaben der Ministerin ab Juli gelten. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 135 Euro rechnen. Bei der Charité-Tochter CFM in Berlin wird ab heute wieder gestreikt. Das hat die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt. Sie begründet das mit den stockenden Verhandlungen mit der Geschäftsführung von CFM. Es liege immer noch kein konkretes Angebot vor. Am vergangenen Samstag hatte Verdi den wochenlangen Streik ausgesetzt, um neue Verhandlungen zu ermöglichen. Zuletzt ging es um einen Stufenplan, um die Bezahlung der CFM-Beschäftigten an die der Charité-Belegschaft anzunähern. Die rund 3.500 Mitarbeiter der Charité-Tochter sind unter anderem für Medizintechnik, Krankentransport und Reinigung zuständig. In der Handball-Bundesliga kommen die Füchse Berlin ihrem ersten Meistertitel näher. Sie haben das Spitzenspiel gegen den bisher punktgleichen Titelkonkurrenten Melsungen mit 37-29 gewonnen. Damit haben sich die Berliner in der Tabelle wieder auf Platz 1 geschoben vor Magdeburg. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern. Später von Südwesten her freundlicher. Die höchsten Werte heute 22 bis 26 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 13 Grad und in Wannsee 14, in Münchenberg 13 und in Rathenow sind es gerade 15 Grad. Morgen Ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Und ich bin Sabine Dahlen. Schönen guten Morgen. Erst nein, dann wieder ja und vielleicht doch wieder nein. In den USA geht's hin und her, und zwar bei den Sonderzöllen, die Präsident Donald Trump auf Importe aus anderen Ländern angeordnet hat. Ein Bundesgericht hat diese Zölle gestern für rechtswidrig erklärt. Ein Berufungsgericht hat das kurz danach wieder aufgehoben. Warum jetzt diese neue Wendung? Dazu Washington-Korrespondentin Nina Barth.
Das Berufungsgericht hat keine genaue Begründung abgegeben, aber so klar ist diese Zollfrage für das Berufungsgericht eben nicht. Es will den Fall jetzt erst noch prüfen und es hat deshalb auch weitere Stellungnahmen angefordert. Bis zu einer endgültigen Entscheidung ändert sich also nichts. Die Zölle können wie geplant gelten, und das hat wenige Stunden vorher das für internationalen Handel zuständige Gericht anders beurteilt. Für die drei Richter war nämlich klar, dass US-Präsident Donald Trump seine Befugnis überschritten hat, als er die Zölle verhängt hat. Die Richter vom Handelsgericht haben gesagt, die US-Verfassung räumt ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein. Aber für das Berufungsgericht ist das eben nicht so eindeutig. Und zwar, weil Donald Trump sich auf ein Notstandsgesetz beruft, das vor ihm aber noch kein anderer Präsident im Zusammenhang mit Zöllen angewandt hat.
Für Unternehmen, die in die USA exportieren, also auch für die Wirtschaft in Deutschland, ist das alles sehr ungünstig. Und nur ist die Frage, was heißt denn das jetzt? Kommen die Zölle oder nicht?
Das ist jetzt eben noch offen. Das Berufungsgericht hat nicht entschieden, dass die Zölle grundsätzlich weiter gelten können, sondern dass sie vorerst weiter gelten können. Wann das Berufungsgericht sein endgültiges Urteil bekannt gibt, das ist noch nicht klar. Und selbst wenn dieses Gericht sagt, ja, wir sehen es so wie das Handelsgericht, wir stoppen die Zölle, dann kann der Rechtsstreit trotzdem weitergehen. Peter Navarro, das ist der Handelsbeauftragte des Weißen Hauses, der hat schon angekündigt, dass die US-Regierung notfalls auch bis vor den Supreme Court ziehen wird, das oberste Gericht in den USA. Also Stand jetzt, die Zölle sind erstmal nicht gestoppt.
Das ist also der aktuelle Stand im Hickhack um die Sonderzölle der USA. Und dieses Hickhack wirkt sich auch auf die Wirtschaft in den USA aus. Das gucken wir uns mal genauer an in der Wirtschaft hier im Inforadio. Und zwar in 20 Minuten etwa gegen kurz nach 6:30 hier im Inforadio. Jetzt ist es 6:08 Uhr. In der alten Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz, da hat der Koalitionsausschuss vor allem dann getagt, wenn sich die Ampelparteien nicht einigen konnten und mal wieder Krisenstimmung war. Unter der neuen Bundesregierung von Friedrich Merz soll das anders werden. Da wollen sich die wichtigsten Vertreterinnen und Vertreter von Union und SPD mindestens einmal im Monat treffen und nicht erst dann, wenn's brennt. Kurz vor dem Feiertag gestern hat es das erste Treffen dieses informellen Gremiums gegeben, anschließend eine Pressekonferenz. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel war dabei und beschreibt als erstes ein Detail, das ihr ins Auge gesprungen ist.
Sie kam in Pink, Saskia Esken, noch Parteivorsitzende der SPD. Sie trägt meistens solch knallige Farben. Dabei fällt sie doch auch so auf als einzige Frau unter Männern. Die hatten natürlich als Erste das Wort in der Pressekonferenz, allein von Amts wegen der Bundeskanzler.
Ich kann Ihnen sagen, dass wir uns in einer ausgesprochen guten Atmosphäre getroffen haben.
Die ausgesprochen gute Atmosphäre ist für Friedrich Merz eine der Kernbotschaften. Er will demonstrieren, dass seine Koalition harmonisch ans Werk geht und das mit Tempo.
Es geht jetzt Schlag auf Schlag.
Das ist die zweite Kernbotschaft. Schwarz-Rot gibt Gas. Bis zum Sommer soll sich spürbar etwas ändern. Mit den Maßnahmen, die auch im Koalitionsvertrag stehen. Investitionen sollen getätigt und unkompliziert umgesetzt werden. Die Wirtschaft soll wieder wachsen, Reformen sollen kommen, Energiekosten gesenkt werden. Auch das Sondervermögen, das aus Krediten finanziert wird, soll in den nächsten Wochen aufgesetzt werden. Lars Klingbeil, Vizekanzler und Finanzminister, will das erste Geld schon bald für Investitionen bereitstellen.
Das ist die größte Modernisierung unseres Landes, die wir auf den Weg bringen. Und jeder wird merken, dass im Land sich etwas verändert.
Dass sich im Land etwas verändert, will Markus Söder schon ausgemacht haben.
Die Stimmung in Deutschland hält sich etwas auf.
Was wohl eher Söders gefühlte Wahrnehmung ist, denn belegbare Realität. Der Ministerpräsident aus Bayern scheint guter Dinge zu sein. Noch nie habe eine Bundesregierung so viel für die Länder getan wie diese. Söder kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.
Es ist echt ein intensives und toughes Arbeitsprogramm. Das muss man wirklich sagen, dass sich eine Regierung stellt. Ich bin sehr dankbar, beeindruckt mich auch.
Söder ist beeindruckt, Merz geschmeichelt, Klingbeil irgendwie auch und Saskia Esken eher nicht. Gewohnt nüchtern bewertet sie die Prioritätenliste durch die sozialdemokratische Brille.
Wir wollen Deutschland nicht nur schneller und besser machen, sondern eben auch gerechter.
Und Esken ist es auch, die ein Thema hervorhebt, das besonders für Frauen wichtig ist. Ein Moment, der zeigt, dass es eben nicht egal ist, ob Frauen in der Runde sitzen oder nicht. Es geht um gleiche Löhne für Frauen wie Männer, um Entgeltgleichheit.
Das ist ein ganz entscheidendes, mir besonders wichtiges Thema. Und auch da sind wir handelseinig geworden.
Die Handelseinigkeit besteht darin, dass sich eine Kommission damit beschäftigen soll. Bis die ans Arbeiten kommt, wird Esken keine Parteichefin mehr sein. Es ist ihr letzter Koalitionsausschuss. Darauf muss sie dann selber aufmerksam machen. Die Männer in der Runde halten das offenbar nicht für notwendig.
Eindrücke unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henke vom ersten Koalitionsausschuss der neuen Bundesregierung. Und ich fürchte, irgendwas war mit den Tönen in diesem Beitrag. Ich hoffe, Sie konnten sie verstehen. Ich bin mir aber nicht so sicher. Also wenn dem nicht so ist, dann bitten wir um Entschuldigung. Wir versuchen mal, den Beitrag zu reparieren.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Und gleich ist es 6:12 am Freitagmorgen an diesem Brückentag. Aufatmen in Brandenburg. Die Kommunen haben gut verhandelt. Die Landesregierung wollte eigentlich hunderte Millionen Euro bei der Finanzierung der Kommunen streichen. Doch das ist vom Tisch, hat der neue Finanzminister zurückgenommen. Unterm Strich, wie klamm sind die Orte im Land? Das hat sich RBB 24 Landespolitikreporter Nico Hechtmann angeguckt.
Der parteilose Temnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse hatte schon Angst um die Grundschule im Ortsteil Walsleben bei Neuruppin. Moderner Zweigeschosser, rot-blau-gelbe Fassade.
Der Mittelteil, den haben wir vor einiger Zeit sanieren können. Dann ging uns ein bisschen das Geld aus. Dann kam die Situation mit dem Haushalt. Wir konnten nicht weitermachen und würden ganz gerne hier weiter sanieren, energetisch sanieren. Fassade, Dachschule. Die letzten Sanierungen sind teilweise 20 Jahre und länger her. Wir müssen hier dringend was tun.
Der Haushalt meint die Pläne der Landesregierung für die nächsten 2 Jahre. Für die Kommunen mehr als 350 Millionen Euro zu streichen. Die Landräte und Bürgermeister sind Sturm gelaufen dagegen. Zu groß wären die Einschnitte gewesen. Auch andere Kommunen hatten angegeben, selbst in bereits angefangene Bauprojekte nicht mehr weiter investieren zu können. Jetzt sind die Pläne zurückgenommen. Aber das Amt Temnitz sei wie viele andere weiter klamm, so Kresse. Noch sei nicht klar, ob die Sanierung beendet werden könne.
Ob es geht, werden wir im Herbst erfahren, weil wir noch nicht genau wissen, wie jetzt der Kompromiss, der gefunden wurde zwischen Regierung und Spitzenverbänden am Ende aussieht. Wir müssen tatsächlich gucken, wie sind die Steuerschätzungen zum Jahresende, wie ist die Fördermittelgeberlage. Eins ist klar, die Schule kann nur saniert werden, wenn wir Fördermittel bekommen.
Kein Einzelfall. Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Jens Graf, hatte erklärt, bei etlichen Kommunen seien die Kassen leer. Längst müssten überall Gebühren erhöht werden. Mit den Streichungen hätten etliche auch Haushaltssperren verhängen müssen. Doch der Experte für Kommunalfinanzen von der TH Wildau, René Geisler, hält das eher für Verhandlungsgeklapper.
Wenn wir auf die bundesweiten Finanzstatistiken schauen, stehen die Brandenburger Kommunen eigentlich relativ gut da. Wir hatten im vergangenen Jahr ein leichtes Defizit, aber deutlich geringer als in anderen Ländern. Und wir kommen aus einer Dekade mit sehr guten wirtschaftlichen Daten und auch mit sehr guten Überschüssen, von denen die Kommunen jetzt ein Stück weit auch leben müssen.
Die Kommunen hätten sich in den Verhandlungen mal wieder gegen das Land durchgesetzt, so Geisler. Zu einheitlich hätte die Front der Bürgermeister und Landräte gestanden gegen die auch kaum systematisch begründeten Streichpläne. Im Ergebnis nehme nun das Land für die Finanzierung der Kommunen Kredite auf. Die Kommunen selber würden das eher selten machen.
Tatsächlich haben die Städte, Kreise, Gemeinden Brandenburgs, wenn man auf die Statistik schaut, die Einwohner die geringsten Schulden überhaupt in Deutschland.
Es gebe also, so der Wildauer Professor, durchaus mehr finanziellen Bewegungsspielraum für Investitionen, als die Landräte und Bürgermeister deutlich werden lassen.
Natürlich wäre es von der Tragfähigkeit überhaupt kein Problem, sogar das Doppelte oder Dreifache dieser Schulden zu tragen. insbesondere für Investitionen. Das Problem bei dieser Strategie ist, wie deckt man die Folgekosten der Investitionen in den laufenden Haushalten?
Dafür gäbe es noch keine ganz klaren Antworten. Aus Geislers Sicht aber würden mehr Kredite durchaus ein Weg sein für nötige Investitionen in Brandenburgs Kommunen.
RBB 24 Landespolitikreporter Nico Hecht war das aus Brandenburg. 6.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Der Traum könnte wirklich wahr werden. Die Handballer der Füchse Berlin haben gestern wieder gezeigt, wir können Meister werden, wir sollten Meister werden. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Spitzenspiel gegen Verfolger Melsungen haben die Füchse in der heimischen Max-Schmeling-Halle deutlich mit 37-29 gewonnen. Als Tabellenführer haben die Berliner nun 3 Spieltage vor dem Saisonende alles in der eigenen Hand. Reporter Nikolaus Hillmann hat das Spiel gesehen.
Matthias Gitzel ist ein Segen für die Füchse Berlin. Der beste Handballer der Welt spielt momentan wie von einem anderen Stern und hieft das Spiel der Füchse in eine andere Dimension. So auch gestern im Spitzenspiel gegen Melsungen. Gitzel überragend und mit 15 Toren nicht zu stoppen. Dennoch, mit einem so deutlichen Sieg hatte auch er nicht gerechnet.
Ehrlich, nein. Ich habe erwartet ein enges Spiel, aber ich finde auch, diesen Spiel, diese Leistung, wie er hat heute gebracht auf die Platte, war überragend. Das war absolut 100%. Und dann habe ich gesagt vor dem Spiel, das ist absolut egal, ob sie heißen Barcelona oder Messung. Wenn wir spielen auf 100%, dann bist du wie momentan die beste Mannschaft in der Welt. So. Und heute war er 100%. So. Deswegen bin ich wirklich stolz, wie er hat diesen Druck, da war vor dem Spiel und hat diesen Leistung gebracht.
Ein bisschen nervös waren beide Mannschaften zunächst. Eine Viertelstunde war es ein ausgeglichenes Spiel. Dann legten die Füchse los und waren nicht mehr aufzuhalten. Dejan Milosaljev vernagelte sein Tor, hielt gar einen 7 Meter und vorne machten Gitzel und Co. so viel Tempo, dass eine wahrlich nicht schlechte Melsunger Mannschaft einfach nicht mithalten konnte. Zur Pause betrug der Vorsprung schon 6 Tore. In der zweiten Hälfte wuchs er auf bis zu 10 Treffer. Die 9000 begeisterten Fans in der ausverkauften Schmelinghalle trauten ihren Augen nicht, mit welchem Tempo und mit wie viel Raffinesse die Füchse ihre Gegner auseinanderspielten. Doch trotz des vielleicht besten Füchsespiels seit langer Zeit bleibt Matthias Gitzel zurückhaltend. 3 Spieltage vor Ende der spannendsten Saison seit vielen Jahren wollen die Füchse nicht nachlassen.
Hey, unser Ziel ist, wir spielen guten Handball. Und wenn wir spielen so Handball wie heute, dann gewinnen wir auch die letzten 3 Spiele. Aber das ist auch unser Hauptspiel. Und jetzt, ich weiß, wir haben einen riesen Schritt gemacht heute. Aber wir hatten nicht die Meisterschaft sich alle in die Hand. Und wenn wir nicht das haben, dann machen wir weiter mit 100%.
Zwar stehen die Berliner an der Tabellenspitze, doch Magdeburg lauert nur einen Punkt dahinter. Melsungen hat auch nur 2 Punkte Rückstand. Doch die Mannschaft ist anscheinend gereift in dieser Saison. Es sei daran erinnert, dass 6 noch sehr junge Spieler aus der eigenen Jugend zum Kader der Füchse gehören.
Ich muss auch sprechen um die ganze Mannschaft, wie sie bringt diesen 100% Energie mit diesem Druck. Da war vor dem Spiel alles spricht um uns als Top-Favoriten. Wir sind viele junge Menschen dabei und sie haben auch diesen Druck und viel bewegt. Ja, diese Kultur, wie hat Entwicklung in Füchse Berlin letzte Zeit. Und wir sind auf einem guten Weg hier in Berlin.
Und vielleicht liegt auf diesem Weg in diesem Jahr die erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte.
Und zwar Stuttgart, Gummersbach und die Rhein-Neckar-Löwen. Das sind die letzten 3 Gegner für die Füchse Berlin in dieser Saison. Das Wetter in Brandenburg und Berlin. 14 Grad in Berlin heute Morgen, 13 Grad in Frankfurt, Oder und Cottbus. Es hat heute Nacht ein bisschen geregnet, kann auch heute Morgen noch ein bisschen regnen, aber dann wohl eher trocken, kann sogar die Sonne rauskommen. Es werden bis zu 26 Grad maximal und der Wind weht starkböig aus Westen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Na, Werner Schoninger, da bin ich mal gespannt, ob heute am Brückentag irgendjemand unterwegs ist.
Zumindest auf den Brandenburger Fernstraßen spielt sich noch nicht so viel ab. Hier kommen Sie vorerst gut voran. Stadtverkehr Berlin. In Mügelheim ist die Straße Alt-Mügelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten weiterhin gesperrt. Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee ist zwischen Gaudi- und Gneiststraße bis Mitte Juli für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Kladu auf dem Kladuer Damm regelt zwischen Topeliusweg und Ritterfelddamm bis Mitte August eine Baustellenampel den Verkehr Und die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackischer Markt wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Gegenrichtung ist nur eine Spur frei. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24-Inforadio-App.
Und jetzt wird es 6.20 Uhr. Einen schönen guten Morgen, Sabine Dahl im Studio.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Was für ein Zirkus um die Zölle made in USA. Gestern großes Klingeling an der New Yorker Börse. Die Börsenmarker freuen sich, die Aktienkurse steigen, denn ein Gericht hat die Handelszölle gestoppt. Heute Morgen, Rolle rückwärts, sie sind wieder in Kraft. Werner Schoninger hat die Nachrichten.
In den USA gibt es im Streit über die Sonderzölle der Regierung ein juristisches Hin und Her. Sie dürfen vorerst doch erhoben werden, wie ein Berufungsgericht in Washington geurteilt hat. Es setzte damit ein anderes Urteil außer Kraft, mit dem ein Großteil der Zollpläne von US-Präsident Trump für rechtswidrig erklärt wurde. Die Regierung hatte dagegen Berufung eingelegt und bekam vorerst Recht. Jetzt hat die US-Regierung 10 Tage Zeit, ihre Sicht darzulegen. Präsident Trump beruft sich auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977. Das für internationalen Handel zuständige Gericht hält für Entscheidungen zur Zollpolitik aber den US-Kongress für zuständig. Wann endgültig entschieden wird, ist unklar. Der Fall könnte am Ende vor dem obersten Gerichtshof der USA landen. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1.000 palästinensische Häftlinge freikommen. Währenddessen hat die israelische Armee die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Man werde die Offensive dort ausweiten, hieß es. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis wird weiter eine Flutwelle befürchtet. Fels und Eismassen haben das Wasser im Fluss Lonza zu einem meterhohen See angestaut. Die Behörden rechnen damit, dass er heute überläuft. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass weiteres Geröll abrutscht. Mehrere Gemeinden wurden evakuiert. Am Mittwoch war im Lütschental der Großteil eines Gletschers abgebrochen. Ein Dorf wurde komplett zerstört. Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands, Wüstner, hat sich für eine deutliche Aufstockung der Truppe ausgesprochen. Er sprach im Redaktionsnetzwerk Deutschland von bis zu 260.000 Soldatinnen und Soldaten. Hauptstadtkorrespondent Benjamin Großkopf.
Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands verwies auf den NATO-Gipfel Ende des Monats. Dort diskutieren die Staats- und Regierungschefs über die künftigen Anforderungen des Bündnisses. In diesem Zusammenhang war die Zahl von 260.000 bereits häufiger genannt worden. Das wären gut 80.000 aktive Soldatinnen und Soldaten mehr als derzeit. Ob das ohne Wehrpflicht geht? Wahrscheinlich nicht, sagt Wüstner. Wissend, dass im Koalitionsvertrag von Union und SPD zwar ein Wehrdienst vereinbart ist, der allerdings, so wörtlich, zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Wüstners Lösung dafür, ein zweigleisiges Vorgehen. Das beinhaltet das Umschalten auf eine Wehrpflicht, wenn sich nicht genug Freiwillige melden.
Die Klimaschutzgruppe Neue Generation beginnt heute mit einer Protestwoche. Die Nachfolgerin der Gruppe Letzte Generation will mit verschiedenen, nach eigenen Angaben gewaltfreien Aktionen für eine andere Umweltpolitik kämpfen. Anke Michel, RBB 24.
Geplant sind ein sogenanntes Parlament der Menschen im Regierungsviertel und Demonstrationen am Axel-Springer-Hochhaus. Dabei ist die Rede von einer zentralen Widerstandswelle. Die Aktionen sollen bis zum 7. Juni gehen. Wie groß die Beteiligung tatsächlich wird, ist unklar. Mit Sitzblockaden auf Straßen hatte die letzte Generation für Schlagzeilen gesorgt, dann bröckelte der Widerstand. Unter dem neuen Namen starten die Klimaschützer nun einen weiteren Versuch.
In der Handball-Bundesliga kommen die Füchse Berlin ihrem ersten Meistertitel näher. Sie haben das Spitzenspiel gegen den bisher punktgleichen Titelkonkurrenten Melsungen mit 37:29 gewonnen. Damit haben sich die Berliner in der Tabelle wieder auf Platz 1 geschoben vor Magdeburg. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern. Später von Südwesten her freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 13 Grad und in Wannsee 14, in Münchenberg 13 und in Rathenow 15 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 6.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sabine Dahl für Sie im Studio. Guten Morgen. Werden im schweizerischen Lötschental noch weitere Dörfer unbewohnbar? Das Dorf Blatten hat dieses Schicksal ja schon ereilt. Nach dem enormen Berg- und Gletschersturz ist das Dorf einfach weg. Jetzt sind noch weitere Ortschaften bedroht, berichtet uns Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Wie angespannt und unsicher die Lage im Schweizer Lötschental ist, das ist bei fast jedem Wort zu spüren, als die Verantwortlichen von Behörden und Gemeinden am Donnerstagabend die Medien informieren.
Die abgestürzte Masse aus Eis und Geröll ist quasi unberechenbar. Wir sind weitgehend zur Observation verbannt, machtlos, pure Ohnmacht,
sagt Valentin Werlen, der Bürgermeister von Verden, dem Nachbarort. Der Bürgermeister von Blatten ließ sich entschuldigen. Er muss sich um die rund 300 Frauen, Männer und Kinder seiner Gemeinde kümmern. Menschen, die auf einen Schlag alles verloren haben.
Das Zuhause zu verlieren ist mehr als ein materieller Verlust, mehr als zermürbte Mauern und zerschmetterte Dächer. Das Ereignis ist erst bewältigt, wenn aufgeräumt ist.
Doch an Aufräumen ist noch nicht zu denken. Einsätze im Katastrophengebiet sind aus Sicherheitsgründen derzeit nicht möglich, sagt Christian Studer von der Walliser Naturgefahrenbehörde. Bei Erkundungsflügen am Tag nach dem großen Berg- und Gletschersturz habe sich gezeigt,
dass weiterhin vom Gebiet Kleines Nesthorn-Birchgletscher Material herunterstürzen kann. Dort reden wir von mehreren hunderttausend Kubikmetern.
Und vom Wasser droht auch eine neue Gefahr, die Geröllmassen, die das Gelände auf einer Länge von 2 Kilometern und Dutzende Meter hoch in eine Mondlandschaft verwandelt haben. Sie haben auch eine Art Staudamm im Fluss Lonza gebildet. Ein immer größer werdender See ist entstanden, mit stetig steigendem Pegelstand. Christian Studer.
Wir gehen davon aus, dass dort in den frühen Morgenstunden irgendwann der See voll ist und zum Überlaufen kommt. Unser Hauptziel aktuell ist, eben jetzt diesen Prozess möglichst gut zu antizipieren und die Sicherheit für die Bevölkerung unterhalb möglichst gut sicherzustellen.
Schlimmstenfalls könnte sich das Wasser des Sees in eine Flutwelle verwandeln oder mit dem angehäuften Schutt eine neue Geröll- und Schlammlawine auslösen. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten im Tal liegenden Nachbarorten von Blatten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht. Das Worst-Case-Szenario sei jedoch wenig wahrscheinlich, sagt Stefan Ganser, Staatsrat des Kantons Wallis. Dass der See plötzlich und brutal diese enorme Masse an Geröll durchbricht, ist wenig wahrscheinlich, sagt er. Aber seit Mittwoch möge man das nicht mehr so gern sagen. Man wisse ja jetzt, dass aus wenig wahrscheinlich schnell wahrscheinlich werden kann. Wahrscheinlicher jedenfalls sei es, dass der See sich nicht in einer zerstörerischen Flutwelle, sondern schrittweise entleeren wird, sagen die Experten. Die Hoffnung ist, dass nun bald mit Aufräum- und Sicherungsarbeiten begonnen werden kann. Wegen der gefährlichen Lage mussten die Einsatzkräfte auch die Suche nach einem weiterhin vermissten Mann vorübergehend unterbrechen.
Tja, Hoffen und Bangen im Lötschental, so beschreibt das unsere Korrespondentin in der Schweiz. 6.28 Uhr, 6:28, 7:02 am Freitagmorgen. Einen guten Morgen wünsche ich. Es könnte Hoffnung machen, dass Russland vorgeschlagen hat, dass sich Unterhändler wieder mit Vertretern der Ukraine treffen. Das wären dann schon die zweiten direkten Gespräche. Die ersten seit Kriegsausbruch haben vor 2 Wochen stattgefunden. Die Ukraine hat allerdings ganz offensichtlich nicht so viel Hoffnung, was ein neues Treffen angeht. Sie besteht darauf, vorher zu erfahren, welche Bedingungen Russland für einen Frieden stellt. Wie stehen die Chancen, dass es mit einem weiteren Treffen in der kommenden Woche klappt? Unser ARD-Korrespondent in Moskau, Norbert Hahn, schätzt das so ein.
Also erstmal streitet man sich. Man streitet sich um die sogenannten Memoranden. Beide Seiten haben ja Papiere verfasst, in denen ihre Verhandlungsposition dargelegt wird für diesen, wie man es nennen will, Friedensprozess oder auch nur für einen möglichen Waffenstillstand. Die Russen haben gesagt, lasst uns treffen am Montag in Istanbul und darüber reden, über unser Papier reden. Und die Ukrainer sagen, wir möchten euer Papier erst mal sehen, bevor wir kommen. Also das wirkt so ein bisschen wie ein Streit ums Förmchen im Kindergarten. Aber es ist schon mehr und es zeigt vor allen Dingen einmal mehr, wie tief das Misstrauen zwischen den beiden Seiten sitzt. Aber um die Frage zu beantworten, man weiß es im Moment noch nicht. Also das Treffen ist noch nicht da, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es dazu kommt. Denn beide Seiten wollen nicht diejenigen sein, die diesen, wenn auch dünnen, Gesprächsfaden reißen lassen. Sie wissen, die Welt guckt da drauf und vor allen Dingen auch Donald Trump in Washington guckt da drauf. Und an dessen Wohlwollen, glaube ich, sind beide Seiten interessiert.
Unser Korrespondent in Moskau, Norbert Hahn, war das.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Ein Zeichen setzen für Vielfalt und Toleranz und gegen Hass. Das will seit mehr als 10 Jahren in Brandenburg die Jugendkampagne Schöner Leben ohne Nazis. Der Ton auf den Straßen ist in den vergangenen Monaten rauer geworden, sagen die Organisatoren. Und auch mit den finanziellen Mitteln war es in diesem Jahr alles andere als einfach. RBB 24 Landespolitik-Reporter Thorsten Südow erklärt die Schwierigkeiten und er stellt uns die Arbeit des Aktionsbündnisses vor.
Regenbogensommer, das ist das Motto, mit dem am Sonnabend in der nordbrandenburgischen Kleinstadt Rheinsberg die diesjährige Kampagne Schöner Leben ohne Nazis startet. Beim Christopher Street Day auf dem Rheinsberger Marktplatz hofft unter anderem Helene Mildenberger, von der Kampagne mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen.
Und bei diesen Mitmachangeboten gibt es zum Beispiel ein Glücksrad, wo dann so verschiedene Quizfragen gefragt werden. Und wenn man sich dann über die inhaltlichen Themen da austauscht, dann darf man am Ende ein Giveaway sich mitnehmen, also zum Beispiel Bauchtaschen, Beutel, die alle mit diesem Slogan Schöner Leben ohne Nazis verschönert sind. Und damit kann man dann auch im ländlichen Raum relativ niedrigschwellig Haltung zeigen.
Junge Leute, die sich anders anziehen, die sichtbar queer leben wollen und das auch feiern wollen, hätten es in kleineren Orten Brandenburgs alles andere als leicht, schildert Pia Kamratzki von Schöner Leben ohne Nazis.
Wir merken, dass es sehr viele Initiativen in Brandenburg gibt, die aktiv sind, die aber gleichzeitig von rechten Angriffen bedroht sind. Es gibt ein hohes Mobilisierungspotenzial in Brandenburg, dass solche Veranstaltungen gestört werden. Und da sehen wir auf jeden Fall hohen Bedarf, dort Initiativen vor Ort unterstützen, mit Menschen ins Gespräch gehen, Solidarität zeigen, Stärke zeigen.
Stärke und Courage zeigen und den Regenbogensommer mit Informationsständen in 13 Orten zwischen Bad Freienwalde, Eisenhüttenstadt, Lübbenau und Oranienburg zu organisieren, stellten den Landesjugendring und das Aktionsbündnis gegen Gewalt vor Probleme. Weil der Doppelhaushalt des Landes Brandenburg noch nicht beschlossen worden ist, mussten Spender angesprochen und ein sogenanntes Crowdfunding organisiert werden. Eine neue Erfahrung für Geschäftsführerin Maika Vierkant.
Es hat uns in den letzten Wochen vor große Herausforderungen gestellt und wir mussten sehr kreativ werden. Und umso mehr hat es uns gefreut, dass wir durch unsere verschiedenen Bemühungen in den letzten Wochen es tatsächlich geschafft haben, die Sommertour von Schöner Leben ohne Nazis möglich zu machen. Und da haben wir auch gemerkt, wie eng es gerade im Land Brandenburg für ganz viele Projekte ist.
Vor dem Hintergrund der unter anderem vom Verein Opferperspektive dokumentierten gestiegenen Zahl von 273 rechten und rassistischen Gewalttaten im vergangenen Jahr in Brandenburg appellieren die Macher der Kampagne Schöner Leben ohne Nazis an die Landtagsabgeordneten, die Unterstützung für Demokratieprojekte trotz Spardrucks nicht herunterzufahren.
Es ist sozusagen Staatsaufgabe, sich eben auch gegen Rassismus zu positionieren und da stark zu machen und da erwarte ich auch vom Land Brandenburg, dass sie der Demokratiearbeit, den Engagierten hier im Land auch weiterhin den Rücken stärken und das eben auch finanziell.
Am Sonnabend startet der Regenbogensommer für mehr Vielfalt, der durch 11 der 14 brandenburgischen Landkreise zieht.
Landespolitikreporter Thorsten Südow über die Jugendkampagne Schöner Leben ohne Nazis.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Und da geht das Zoll-Zickzack weiter. Ein US-Gericht hatte ja die meisten von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle für rechtswidrig erklärt. Ein anderes Gericht hat das nur wieder aufgehoben. Dass sich die Nachrichten rund um die US-Zölle überschlagen, das wird schon fast zur Gewohnheit. Aber was macht das mit der Wirtschaft? Das kann ich jetzt mit Wirtschaftsredakteurin Lisa Splanemann besprechen. Guten Morgen, Lisa.
Guten Morgen, Sabine.
Was heißt denn das ganze Hin und Her für die globale Wirtschaft?
Das bedeutet weiter, dass alles unkalkulierbar ist. Die Geschäfte mit den USA sind schwierig einzuschätzen für Unternehmen, zum Beispiel, die viel von Deutschland aus in die USA liefern. Die USA sind ja ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner für die deutschen Unternehmen. Und diese Firmen müssen die Lage jetzt ganz genau im Blick haben, müssen mit allen Möglichkeiten rechnen, wie wir ja auch gerade gestern gesehen haben, wo sich die Nachrichten regelrecht überschlagen haben. Und das Ganze macht es eben schwierig, auch Prognosen zum Beispiel für Firmen zu treffen. Es wird dadurch kompliziert. Zu überlegen, wo dann investiert wird. Also Überlegungen, schickt man jetzt mehr Produkte in die USA oder eben weniger, weil es eben einfach so viele Fragezeichen im Moment gibt.
Ich frage dich aber trotzdem mal, wie geht's denn jetzt weiter?
Also da gibt es im Moment noch keine finale Entscheidung. Das ist so eine recht unklare Antwort, die man jetzt hier in dem Fall geben muss. Es ist auch zum Beispiel noch gar nicht absehbar, wie und wann sich das jetzt zuständige Berufungsgericht äußern wird. Also vieles ist da im Augenblick auch möglich. Es könnte auch zum Beispiel noch in höhere Instanzen gehen und sich insgesamt auch noch länger hinziehen. Das heißt also, diese Unsicherheit bleibt dann auch weiter bestehen.
Hat dieses Hickhack, haben die US-Zölle Folgen für die US-amerikanische Wirtschaft?
Bisher interessanterweise keine sehr großen sichtbaren. Also es gab gerade überarbeitete Daten zum US-amerikanischen Bruttoinlandsprodukt, also rund um die Wirtschaftsleistung, das Wirtschaftswachstum. Und daraus geht hervor, dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 0,2% gesunken ist. Der Rückgang ist damit nicht besonders groß, also 0,2%. Das ist ja ein recht kleines Minus. Liegt daran, dass es ein bisschen zurückgegangen ist, dass die Importe gestiegen sind. Und das wiederum ist eben auf diese Zollsituation zurückzuführen. Die Unternehmen, die jetzt dann eben vor diesen US-Zöllen nochmal entschieden haben, ihre Lager zum Beispiel aufzufüllen. Und was wichtig ist, auch nochmal an der Stelle zu betonen, ist, dass dieser Erhebungszeitraum ja auch vor den Zöllen, also im ersten Quartal größtenteils stattgefunden hat. Das heißt also, möglich ist es, dass dann erst in Zukunft tatsächlich auch die US-Zollauswirkungen sichtbar sein werden, auf Blick mit der US-Wirtschaft, also dass dann zum Beispiel die Verbraucherpreise steigen werden. Da haben ja Unternehmen wie etwa Mattel, also die Barbie-Mutter, schon angekündigt, dass da teilweise auch die Preise etwa für Spielzeug steigen können.
Ständig was Neues in der Zollfrage. Mal sind sie da, dann sind sie weg. Mal sind sie hoch, dann sind sie niedriger. Wie haben die Börsen auf die Gerichtsentscheidungen reagiert? Haben sich die an das Hin und Her schon gewöhnt?
Ja, das kann man schon fast so deuten, würde ich sagen. Wenn man da unter anderem jetzt mal Richtung USA guckt, der Dow Jones hat gestern ein kleines Plus erzielt, zuletzt mit 0,3%. Nasdaq 0,4% im Plus. Also da sieht man minimale Zugewinne an den Börsen. Und das eben trotz dieses ganzen Hin und Hers, was wir da gestern schon gesehen haben, ist ja vielleicht auch so ein Stück weit diese abwartende Rolle, die da die Anlegerinnen und Anleger im Moment einnehmen.
Ganz herzlichen Dank für den Stand der Dinge heute Morgen, Lisa Splanemann aus der Wirtschaftsredaktion. Also es geht weiter mit dem Zoll-Zick-Zack in den USA. Die älteste und bekannteste Kryptowährung der Welt hat vergangene Woche ein neues Rekordhoch erreicht. Ein Bitcoin war über 110.000 US-Dollar wert. Wie beobachtet der Politökonom Christopher Olk von der Freien Universität Berlin die Entwicklung dieser Digitalwährung?
Die letzten Jahre waren ja ein richtiger Krypto-Hype und auch Menschen in meinem persönlichen Umfeld, die sich überlegt haben, hätte ich damals in Bitcoin investiert, dann wäre ich jetzt Millionär. Und dieses riesige Versprechen, wir können irgendwie ein Geld schaffen, das keine Banken braucht, was keine Staaten braucht. Dieses Riesenversprechen hat viele Leute angelockt und fasziniert. Und es ist aber jetzt in den letzten Jahren klar geworden, dass die Realität überhaupt nichts mit diesem Versprechen zu tun hat.
Christopher Olk geht sogar so weit, dass er sagt, Krypto ähnelt mittlerweile einem Schattenbanksystem. Was der Politökonom damit meint, das hören Sie im Vis-à-vis um kurz nach 11 hier im Programm. Oder wenn Sie mögen, klicken Sie das Vis-à-vis jetzt schon an auf unserer App. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Brandenburg an der Havel meldet 15 Grad heute Morgen, Cottbus 13, in Berlin 14 Grad. Gestern, das Feiertagswetter war ja recht angenehm. Heute am Brückentag noch ein bisschen Regen, aber dann wird's freundlicher und wir bekommen bis zu 26 Grad. Der Wind weht teils böig aus Westen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorne mit Werner Schoninger.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns keine Meldungen über größere Störungen vor. Sie kommen gut voran. Stadtverkehr Berlin. In Mügelheim ist die Straße Alt-Mügelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee ist zwischen Gaudi- und Gneiststraße bis Mitte Juli für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackescher Markt wegen Bauarbeiten gesperrt, in der Gegenrichtung nur eine Spur frei. Und zur S-Bahn bis Sonntag Betriebsschluss sind unterbrochen die S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg und die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Stattdessen fahren Busse. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
Und jetzt wird es 6.40 Uhr am Morgen, 20 vor 7. Einen schönen guten Morgen wünsche ich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich verrate Ihnen jetzt mal was. Meine Sendungsredakteurin spekuliert so ein bisschen an der Börse und ich bin überrascht, dass sie hier so ruhig meine Sendung planen kann. Bei dem Zirkus um die Zölle betrifft ja auch die Aktien an den Börsen. Es gibt schon wieder Neues zu den US-Handelszöllen. Werner Schoninger hat die Nachrichten.
In den USA geht der Rechtsstreit um die von der Trump-Regierung angeordneten Zölle weiter. Ein Berufungsgericht hat die Blockade der Importzölle vorerst aufgehoben. Es reagierte auf einen Eilantrag der Regierung. Aus Washington, Nina Barth.
Das Berufungsgericht hat damit das Urteil des für internationalen Handel zuständigen US-Gerichts einkassiert. Denn das hatte Stunden zuvor verkündet, US-Präsident Donald Trump habe mit den Zöllen seine Befugnis überschritten. Die US-Verfassung räume ausschließlich dem US-Kongress die Befugnis zur Regulierung des Handels mit anderen Ländern ein. Bei dem Rechtsstreit geht es um Zölle, die Trump gegen fast alle Handelspartner der USA verhängt hat, auch die EU, und um Abgaben, die er auf bestimmte Waren aus China, Mexiko und Kanada erhoben hat. Trump berief sich bei der Verkündung auf ein Notstandsgesetz. Wann das Berufungsgericht seine endgültige Entscheidung verkünden wird, ist noch nicht klar.
Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Sie seien jetzt gefährliche Kampfzonen, schrieb ein Militärsprecher. Die Menschen sollten sich in Richtung Westen begeben. Währenddessen versuchen die USA weiter, eine Waffenruhe zu vermitteln. Nach Angaben aus Washington hat Israel einem neuen Vorschlag schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, er werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis wird weiter eine Flutwelle befürchtet. Fels- und Eismassen haben das Wasser im Fluss Lonza zu einem meterhohen See angestaut. Die Behörden rechnen damit, dass er heute überläuft. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass weiteres Geröll abrutscht. Mehrere Gemeinden wurden evakuiert. Am Mittwoch war im Lötschental der Großteil eines Gletschers abgebrochen. Ein Dorf wurde komplett zerstört. In Guatemala haben Archäologen die Überreste einer fast 3000 Jahre alten Maya-Stadt entdeckt. Sie liegen im Norden des mittelamerikanischen Landes in der Nähe der Grenze zu Mexiko. Bei den Ausgrabungen kamen auch Pyramiden und ein Observatorium zum Vorschein, außerdem Altäre und Fragmente von Stelen. Die Forscher gehen davon aus, dass die Stadt ein wichtiger zeremonieller Ort war. Die Maya-Kultur war über weite Teile Mittelamerikas verbreitet. Sie reicht bis mindestens ins Jahr 2000 vor Christus zurück und erreichte ihren Höhepunkt um 400 nach Christus. Die Klimaschutzgruppe Neue Generation beginnt heute in Berlin mit einer Protest- und Widerstandswoche. Die Nachfolgerin der Gruppe Letzte Generation plant unter anderem Aktionen im Regierungsviertel und Demonstrationen am Axel-Springer-Hochhaus. Wie groß die Beteiligung an den Aktionen für eine andere Umweltpolitik tatsächlich wird, ist unklar. Die Vorgängergruppe Letzte Generation hatte unter anderem mit Sitzblockaden auf Straßen für Unmut gesorgt. Im Februar haben sich die Aktivisten umbenannt. 8 Jahre nach dem rätselhaften Verschwinden seiner Frau in Italien ist ein Mann aus Eberswalde vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden. Der 52-Jährige wurde in erster Instanz im vergangenen Jahr noch zu 26 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Berufungsgericht in Rom hat das jetzt aufgehoben. Florian Ludwig, RBB 24.
Der Fall hatte 2017 für Schlagzeilen gesorgt. Der Mann ging damals im Februar mit seiner chinesischen Frau und den beiden Kindern an Bord des Kreuzfahrtschiffs MSC Magnifica. Als das Schiff nach 10 Tagen wieder anlegte, war die Frau jedoch nicht mehr an Bord. Der Mann wurde daraufhin am Flughafen in Rom festgenommen. Der Verdacht, er habe seine Frau umgebracht und über Bord geworfen. Dagegen lautete seine Darstellung, dass die Chinesin bei einem Stopp in Griechenland von Bord gegangen sei. Dies habe sie auf früheren Reisen auch immer gemacht. Seither gibt es von der Frau keine Spur. Eine Leiche wurde bis heute nicht gefunden.
In der Handball-Bundesliga kommen die Füchse Berlin ihrem ersten Meistertitel näher. Sie haben das Spitzenspiel gegen den bisher punktgleichen Titelkonkurrenten Melsungen mit 37:29 gewonnen. Damit haben sich die Berliner in der Tabelle wieder auf Platz 1 geschoben vor Magdeburg. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute: erst viele Wolken mit etwas Regen oder einzelnen Schauern, später von Südwesten freundlicher, maximal 22 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau Eiskeller 15 und in Buch 14 Grad, in Wittstock-Dosse 15 und in Lübben 13 Grad. Morgen ein Wechsel aus Sonne und lockeren Wolken, vereinzelt ein paar Schauer oder Gewitter, 24 bis 28 Grad. Die Zeit 6.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Einen schönen guten Morgen an diesem Brückentag. Schön, dass Sie schon wach sind, Sabine Dahl hier. Brandenburgs neuer Innenminister René Wilke ist jetzt eine Woche im Amt. Gucken wir uns mal an, was er vorhat. Und zwar tue ich das mit Amelie Ernst aus der RBB Landespolitik. Guten Morgen, Amelie.
Schönen guten Morgen.
Gleich als erstes hat er angekündigt, das Rückführungszentrum in Eisenhüttenstadt überprüfen zu lassen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist wirklich schon mein erstes Ausrufezeichen, das René Wilke da gesetzt hat als neuer Innenminister direkt nach seiner Vereidigung. Denn dieses Rückführungszentrum, das sogenannte, war ja erst Mitte März eröffnet worden. Auf Initiative der damaligen Bundesinnenministerin Nancy Faeser und von Wilkes Vorgängerin Katrin Lange. Und er stellt dieses Rückführungszentrum jetzt schon wenige Wochen später in Frage, wobei er da, muss man sagen, auch nicht der Einzige ist. Also es gab ja schon seit der Idee und seit der Eröffnung diverse Stimmen, die gesagt haben, braucht es das wirklich? Ist das nicht vielleicht eher Symbolpolitik? Also es geht ja vor allen Dingen da um diejenigen Asylsuchenden, die über Polen eingereist sind und eigentlich dort ihren Asylantrag stellen müssten oder sollten. Und die Idee ist jetzt eben, dass diese Menschen dort quasi gebündelt untergebracht werden sollen und von dort aus eben schneller nach Polen zurücküberstellt werden. Im Moment gibt es da 150 Plätze, 80 Menschen sind untergebracht in diesem sogenannten Dublin-Zentrum. 3 sind bisher nach Polen überstellt worden und 25 weitere sollen untergetaucht sein, laut Innenministerium. Es ist aber eben auch keine Haftanstalt. Also man wird dort nicht wirklich eingesperrt, sondern man kann kommen und gehen. Und jetzt will Wilke eben überprüfen, ob dieser ganze Aufwand überhaupt Sinn macht, ob man das wirklich noch ausbauen sollte, wie es geplant ist, auch technisch. Oder ob das nicht alles auch in der normalen Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt abgewickelt werden kann.
Passt denn das zur Bundespolitik? Also der neue Bundeskanzler hat mehr Abschiebungen angekündigt. Die Grenzkontrollen bleiben und der Familiennachzug wird ausgesetzt. Hat sich Herr Wilke dazu schon geäußert?
Dazu konkret noch nicht, aber natürlich ist es ein Signal, wenn er mit diesem Rückführungszentrum jetzt zumindest schon mal die Frage stellt, ob es das braucht. Denn eigentlich ist die Tendenz, Sie haben es gesagt, von der anderen Seite eher so, dass man da verstärkt was tun will. Aber das Thema Migration generell, das hat René Wilke jetzt ganz klar als oberste Priorität definiert. Und genau dafür hat Dietmar Woidke ihn ja auch in sein Kabinett geholt. Also das haben sie gleich beide bei der Vorstellung in der Staatskanzlei gesagt. Das ist das wichtigste Thema im Moment. Zu den Plänen der Bundesregierung hat sich Wilke aber eben noch nicht konkret geäußert. Nur eben mit diesem allgemeinen Tenor. Ja, Abschiebungen sollen konsequent durchgeführt werden, da wo sie nötig sind. Aber dass es eben genauso um Integration derjenigen gehe, die hier sind, die hier eine Bleibeperspektive hätten, die hier vielleicht eine Ausbildung machen oder in Arbeit sind. Beides hat René Wilke sehr klar gesagt, gleich schon am Anfang.
Herr Wilke ist ja ziemlich überraschend Innenminister geworden. Es hat mit der Entlassung des Verfassungsschutzchefs zu tun. Also da gab es Unstimmigkeiten und dann ist seine Vorgängerin Innenministerin Lange zurückgetreten. Wie geht's denn da jetzt weiter?
Naja, da gab es jetzt natürlich viele Stimmen, die gesagt haben, also Jörg Müller müsse doch eigentlich zurückkommen als Verfassungsschutzchef. Der habe doch nichts fachlich falsch gemacht. Das sei ein bundesweit anerkannter Experte in diesem Bereich Verfassungsschutz. Aber da hat René Wilke auch schon sehr klar gesagt, dass er da einen Neustart will, dass Müller also nicht zurückholen, dass er ihn nicht zurückholen will, weil er eben sicherlich auch sieht, dass das wahrscheinlich neue Unruhe in diese Affäre bringen würde und eben nicht nur in den Verfassungsschutz und ins Innenministerium, sondern auch in die Koalition. Da gab es ja rund um Katrin Lange und ihr Agieren große Verwerfungen, vor allen Dingen in ihrer Partei, in der SPD. Und das würde man jetzt natürlich alles nochmal aufreißen, wenn Müller zurückkäme. Man darf ja nicht vergessen, Katrin Lange sitzt noch im Landtag als Landtagsabgeordnete in der SPD. Es gibt diese knappe Mehrheit. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, zu sagen, wir machen da jetzt einen Cut und wir holen jemand Neues, versuchen da möglichst schnell wieder Ruhe reinzubringen. Und auch das hat eben René Wilke jetzt schon signalisiert.
Ja, Verwerfung hast du gesagt. Auch den Umgang mit der AfD hat die Innenministerin als Rücktrittsgrund genannt. Sie sei die Einzige, die die AfD noch politisch bekämpft will. Das waren Ihre Worte. Hat Herr Wilke schon erkennen lassen, wie er mit der AfD Brandenburg umgehen will?
Nein, da hat er noch nicht explizit was dazu gesagt. Sicherlich, weil das auch ein sehr diffiziles Thema ist. Das ist nicht eine Personalie im Wesentlichen, sondern da geht es ja um ganz viele unterschiedliche Aspekte. Einerseits diese Hochstufung im Moment der AfD als gesichert rechtsextrem in Brandenburg. Die wurde ja vorerst ausgesetzt aus diesen juristischen Gründen, weil die AfD auch dagegen geklagt hat. Und da gilt jetzt diese sogenannte Stillhalteverfügung erstmal. Das ist sozusagen etwas, wo man sich natürlich auch in einen spannenden Bereich bewegt, wenn man sich als Innenminister dazu zu explizit äußert. Das hat er bisher vermieden. Und dann gibt es noch weitere Klagen von der AfD. Jetzt gibt es eine neue Verfassungsklage, die angekündigt wurde. Da geht es um mögliche Fake-Accounts vom Verfassungsschutz, die in sozialen Netzwerken betrieben werden und die möglicherweise die AfD da belasten könnten. Da will die AfD mehr wissen. Also das kann schon heikel werden, wenn man sich dazu sehr aus dem Fenster lehnt, gerade wenn so juristische Dinge noch laufen. Und das hat René Wilke bisher auch nicht gemacht.
Na, da bin ich mal gespannt, was er dann selber sagt. Ganz herzlichen Dank soweit, Amelie Ernst, landespolitische Berichterstatterin für Brandenburg. Hier im RBB und Herrn Wilke selber, also den neuen Innenminister von Brandenburg, den habe ich hier um 7.25 Uhr am Telefon, um 7.25 Uhr im Inforadio. Für die, die ihr Studium in den USA machen wollen, ist es eine Hiobsbotschaft. Die Regierung in Washington will erstmal keine Visa mehr für ausländische Studenten ausstellen. Und das gilt auch für Austauschschüler, Au-pairs und Praktikanten. RBB24-Reporter Paul Vorreiter hat sich mal umgehört, wie die Stimmung jetzt bei den Austauschdiensten in Deutschland ist.
Zunächst einmal die gute Nachricht. Visa, die für Schüler und Studenten bereits ausgestellt wurden, behalten ihre Gültigkeit. Konkret geht es um zwei Visatypen. Das F1 und das J1-Visum, je nachdem, ob eine öffentliche oder eine private Schule besucht wird.
Das funktioniert so, dass man mit vielen, vielen Unterlagen in die Botschaft muss. Man braucht ein bestimmtes Formular von einer akkreditierten Organisation aus den USA. Und wenn man dieses Formular hat, was sozusagen bestätigt, dass man zum Schüleraustausch in die USA geht, dann macht man einen Termin mit der Botschaft, braucht noch ein paar mehr Unterlagen und geht dann dahin und stellt dann dort den Visumsantrag.
Sagt Anne von Firx vom Arbeitskreis Gemeinnütziger Jugendaustausch AJA. Die US-Regierung erstellt nun neue Richtlinien für die Vergabe der Visa. Die Austauschdienste warten zunächst ab, was sich damit konkret ändern wird.
Aktuell sind es für ganz Deutschland, also gemeinnützige und auch kommerzielle Austauschorganisationen, gehen so knapp 5.000 Jugendliche immer für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Schuljahr in die USA. Und damit ist die USA wirklich so der Vorreiter. Also hat einen hohen Vorsprung. Und das Interesse an einem Schüleraustausch in den USA, das ist auch immer noch ganz deutlich da. Und wir können jetzt nicht wirklich einen starken Knick beobachten oder einen starken Rückgang.
Schüler- und Studierendenaustausche in die USA haben in Deutschland eine lange Tradition. Schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich Organisationen gegründet, die den Austausch zwischen den ehemals verfeindeten Nationen fördern wollten. Beliebt waren die Austausche immer. Mit der neuen US-Regierung unter Präsident Trump hat sich das etwas geändert.
Wir hatten in der letzten Trump-Periode eine leichte Delle und dafür einen kleinen Anstieg mehr in Kanada. Das war das, was wir beobachten können. Also es würde uns nicht verwundern, wenn das in diesem Jahr auch, also in dieser Legislatur von Trump auch wieder vorkommt. Aber wir haben einfach noch nicht die genauen Zahlen für die Ausreise in 25.
Der neue politische Wind in den USA betrifft die Austauschschüler und Studenten aus Deutschland vor Ort bislang wenig, schildert Anne von Fürks.
Also wir haben tatsächlich auch Rückmeldungen von Schülern, die jetzt gerade in den USA sind, dass sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel verändert hat.
Auch werde in den Schulen nicht so viel über Politik gesprochen, berichtet der Arbeitskreis Gemeinnütziger Jugendaustausch AJA.
Der Bericht von Paul Vorreiter, 6.53 Uhr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Genau 7 Minuten vor 7 ist es schon. Eine Insel voller Kultur im Herzen Berlins. Das ist seit mittlerweile 200 Jahren die Berliner Museumsinsel. Pergamonmuseum, Alte Nationalgalerie, das Alte Museum, das Neue Museum, das Bode-Museum. Ab heute wird das 200-jährige Jubiläum gefeiert. Was dieses Ensemble so einzigartig macht, darüber hat sich Kulturreporterin Barbara Wiegand mit Joachim Marzahn unterhalten. Der Altorientalist hat viele Jahre auf der Insel verbracht.
1949 in Berlin geboren, kennt Joachim Marzahn die Museumsinsel sozusagen von Grund auf. Denn der gelernte Schlosser und studierte Altorientalist arbeitete schon in den 70er Jahren ganz unten im Keller und war auch, wie er es nennt, in führender Position tätig.
Ich hatte eigentlich vor, Abitur zu machen und war in meinem Schlosserberuf da nicht zufrieden, weil man so früh aufstehen muss. Und habe mir dann einen, wie man heute sagt, Job gesucht, der zufällig bei den staatlichen Museen angeboten wurde. Jetzt halten Sie sich fest, als Führungskraft. Also konkret, ich bin Fremdenführer geworden im Pergamonmuseum und habe dort also 2 Jahre lang als solcher gearbeitet. Die Museumslandschaft insgesamt kennengelernt, kann man sagen, den Museumskosmos. Großartig.
Dieser Museumskosmos ließ Marzahn nicht mehr los. Mit Abitur, aber noch ohne Studienplatz, überbrückte er die Zeit als Heizungswart im Alten Museum und führte weiterhin Besucher über die Insel, die er mit all ihren hier versammelten kunstvollen Schätzen immer besser kennenlernte.
Wir hatten als Führungskräfte ein Limit. Wir durften nicht mehr als 3 Führungen pro Tag machen. Und so hatten wir dann auch genügend Zeit, daneben uns woanders umzusehen. Und einer meiner Lieblingsplätze war die Bibliothek der Nationalgalerie. Oder man hat eben andere Ausstellungen besucht, beispielsweise im Bode-Museum, dann Gemäldegalerie, die damals dort war.
Vor allem das Pergamonmuseum mit dem Vorderasiatischen Museum lag ihm am Herzen, mit den hier bewahrten alten Keilschriften aus Babylonien, Assyrien, Mesopotamien. Egal, ob sie von Königen stammen oder von einer Behörde als Verwaltungsurkunden.
Ja, stellt man sich immer ganz furchtbar trocken vor. Ich finde aber, die Verwaltungsurkunden haben einen speziellen Zug. Man ist praktisch an den Leuten sehr dicht dran, die vor 4000 Jahren meinetwegen in Babylon gelebt haben und die ihre Geschäfte und ihre Korrespondenzen hinterlassen haben.
Diese Faszination machte Marzahn zum Beruf. Lange Jahre war er beim Vorderasiatischen Museum verantwortlich für die Inschriftensammlung, nach der Wende auch Abteilungsleiter. Und erlebte dabei die Entwicklung der gesamten Museumsinsel mit. Angefangen in den 70er Jahren, wo die Spuren des Krieges und des weiteren Verfalls unübersehbar waren, mit maroden Dächern, dem neuen Museum als Ruine. Bis in die Nachwendezeit, mit dem Start der Sanierung der einzelnen Häuser, dem Wiederaufbau des neuen Museums. Eine tolle Entwicklung, schwärmt Marzahn. Als Baubeauftragter für das Vorderasiatische Museum hat er sie bis zu seiner Pensionierung mitgestaltet. Im Südflügel des derzeit wegen Sanierung geschlossenen Pergamonmuseums gelegen, wird dieses, Stand jetziger Planung, 2037 wieder eröffnet.
Also man darf gespannt sein, wie das dann insgesamt wird. Natürlich freue ich mich, dass das wieder geöffnet wird. War ja meine Heimat. Es ist ja ein Museumsleben, was da drin stattgefunden hat. Und ja, das gönnt man anderen auch.
Joachim Marzahn sagt es, hat geredet über sein Leben auf der Berliner Museumsinsel. 200 Jahre Berliner Museumsinsel wird ab heute gefeiert.
Werbung.
Amazon bietet allen frischgebackenen Eltern in den Logistikzentren extra Familienboni. So wie Anton, der gerade seine neugeborene Tochter im Arm hält. Ihr Glucksen ist für ihn das schönste Geräusch der Welt. Das heißt, vielleicht ist das Geräusch das schönste von allen.
Boah, Karle, was die richtig in Schwung bringt.
Was denn?
Radlermüsli von Seitenbacher.
Müsli für Radfahrer?
Ja, genau. Seitenbacher Radlermüsli. Radlermüsli von Seitenbacher.
Genau richtig. Alle Farben des Sommers.
Jetzt zugreifen und sparen. Der Samsung OLED AI TV mit 4K-Auflösung und faszinierenden Kontrasten und Details für nur 999 Euro. Vor Ort und auf euronics.de. Euronics für mein bestes Zuhause der Welt.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Da hat Werner Schorniger den Blick drauf.
Nach Brandenburg, da gibt es nicht viel zu melden, keine Meldungen über größere Störungen. Stadtverkehr Berlin, in Mögelheim ist die Straße Alt-Mögelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis Sonntagabend in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskowallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich inzwischen wieder passieren. Prenzlauer Berg auf der Schönhauser Allee ist zwischen Gaudi- und Gneiststraße bis Mitte Juli für beide Richtungen nur eine Spur abwechselnd frei. Und die Spandauer Straße in Mitte ist ab Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Hackischer Markt wegen Bauarbeiten gesperrt, in der Gegenrichtung nur eine Spur frei. Zur S-Bahn bis Sonntags Betriebsschluss sind unterbrochen die S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg und auch die S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof.
Es wird 7 Uhr am Morgen. Schönen guten Morgen wünsche ich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sabine Dahl. 20% mehr, 50% höhere Handelszölle für die Europäische Union. Zuletzt ist der Handelsstreit zwischen den USA und der EU regelrecht eskaliert. Eigentlich wusste keiner mehr, was gilt denn jetzt. Weiß heute Morgen, glaube ich, auch keiner. Die Nachrichten.
In den USA gibt es ein juristisches Hin und Her um die Zollpolitik der Trump-Regierung. Ein Berufungsgericht in Washington hat die angeordnete Blockade fast aller Importzölle vorerst aufgehoben. Das Gericht prüfe nun erst einmal den Fall, hieß es in einer Verfügung. Es forderte die Regierung auf, ihre Position binnen 10 Tagen darzulegen. Zuvor hatte ein Bundesgericht fast alle von Trump verhängten Zollaufschläge für rechtswidrig erklärt. Trump hatte sich auf ein Notstandsgesetz berufen. Das Gericht erklärte, solche Entscheidungen zur Zollpolitik könnten nur vom Kongress getroffen werden. Der Fall könnte letztlich vor dem obersten US-Gericht landen, dem Supreme Court. Die USA haben einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Nach Angaben aus Washington hat Israel schon zugestimmt. Die Terrororganisation Hamas teilte mit, der Vorschlag werde noch diskutiert. Laut israelischen Medienberichten sieht der Plan eine 60-tägige Feuerpause vor. Binnen einer Woche sollen 10 lebende israelische Geiseln freigelassen und die Leichen mehrerer Verschleppter freigegeben werden. Im Gegenzug sollen mehr als 1000 palästinensische Häftlinge freikommen. Währenddessen hat die israelische Armee die Zivilbevölkerung im Norden des Gazastreifens aufgerufen, mehrere Gebiete sofort zu verlassen. Man werde die Offensive dort ausweiten, hieß es. Nach dem Abbruch eines Gletschers im Schweizer Kanton Wallis droht eine Flutwelle. Fels und Eismassen haben sich meterhoch angestaut und einen See gebildet. Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl.
Der See hat das zerstörte Dorf Blatten komplett überflutet und wird immer größer. Es sei zu befürchten, dass das Wasser schon in den frühen Morgenstunden überlaufen könnte. Im schlimmsten Fall könnte sich das Wasser in eine Flutwelle verwandeln oder mit dem angehäuften Schutt eine neue Geröll- und Schlammlawine auslösen. Die Behörden haben deshalb auch in den weiter unten im Tal liegenden Nachbarorten von Blatten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht. Die Schweizer Armee bereite sich auf einen Einsatz vor, sagte ein Militärsprecher am Abend. In der aktuellen Situation sei es aber noch nicht möglich, ins Katastrophengebiet einzurücken.
Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands Wüstner hat sich für eine deutliche Aufstockung der Truppe ausgesprochen. Er sprach im Redaktionsnetzwerk Deutschland von bis zu 260.000 Soldatinnen und Soldaten. Hauptstadtkorrespondent Benjamin Großkopf.
Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands